Hi und herzlich willkommen beim Abend der Jugend. Heute wieder mit mir, Timo. Und 5 Millionen Mal, so oft wurde das Buch Ich bin da mal weg verkauft insgesamt. Das Buch ist vom Habe Kerkeling geschrieben worden, sehr bekannten Comedian. Und er beschreibt dort seine Reise auf dem Jakobsweg, dem Weg nach Santiago de Compostela in Spanien. Und es gibt echt sehr viele Menschen, die jedes Jahr diesen Weg laufen. Mehrere Hunderttausende sind es. Und eine Person, die diesen Weg auch beschritten hat, war die Antonia. Die Antonia Spill ist von Ravensburg im Süddeutschland, ist sie den bis nach Spanien gelaufen. Da war sie gerade mal 20 Jahre alt. Wie das war, so 2000 Kilometer weit zu laufen, ganz alleine durch 4 verschiedene Länder. Davon erzählt sie gleich auch, ja, was schwierig war, was sie für Erlebnisse hatte, was für Begegnungen, wie sie auch Gott in dieser Zeit erlebt hat. Das hören wir gleich. Außerdem, heute beim Abend der Jugend dabei ist natürlich, wie finde ich Gott? Die Serie, da erzählt heute Bruder Nils Schäfer von den Legionären Christi, wie wir Gott finden und erleben dürfen. Er zeigt uns eine weitere Möglichkeit und so ungefähr in einer Stunde, könnt ihr euch darauf freuen, gibt es wieder Neues von Anna. Sie erzählt, was sie bei ihrer Missionsreise in Mexiko erlebt hat. Wir starten jetzt in den Abend der Jugend rein mit Sofika und dem Lied Seien.
Over all these words that get me down, won't stop fighting for love. Give me the power, let me be.
Abend der Jugend bei Radio Horeb. Über 2000 Kilometer ist die Antonia Spill mit damals 20 Jahren von Ravensburg bis nach Santiago de Compostela auf dem Jakobsweg gelaufen. Mittlerweile ist sie 21 Jahre alt, ist auch angekommen, ist damals von Mai bis im September diesen Weg gelaufen. Jetzt lebt sie in Freiburg, studiert dort katholische Theologie, Alltagskultur und Gesundheit. Und heute spreche ich mit ihr drüber, wie das denn so war, warum sie nicht sofort nach dem Abi losgezogen ist und was sie dort so erlebt hat. Antonia, hi, schön, dass du heute da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Antonia, wieso bist denn du damals nicht gleich nach dem Abitur losgelaufen?
Ich habe mein Abitur 2020 gemacht und genau, da kam dann leider Corona, weshalb ich total verunsichert war und mich zuerst mal, ja, ich habe gearbeitet, ein bisschen Geld verdient und habe gar nicht mehr so ganz dran geglaubt, dass ich wirklich den Jakobsweg gehen werde, bis meine Mutter gesagt hat, so, Antonia, ich habe eine Woche Urlaub. Genau, wir starten jetzt, wir machen das, der Lockdown ist zu Ende, wir probieren es einfach. Und dann war das mein Punkt, wo ich gesagt habe, am 22. Mai 2021, okay, ich mache es jetzt wirklich und bin losgelaufen.
Wie ist denn das überhaupt entstanden, diese Idee, da pilgern zu gehen auf diesem Jakobsweg?
Oh, ich war schon relativ klein, ich glaube 11, 12 Jahre. Und ich war mit meiner besten Freundin bei ihrer Tante und die hat erzählt, dass sie auf den Jakobsweg geht. Und mich hat das total fasziniert, auch wenn ich vielleicht gar nicht so ganz begreifen konnte, was es ist. Und sie hat dann davon immer wieder erzählt und für mich war das dann sowas, eine Sehnsucht, die gesagt hat, ich will auch dahin, ich will das auch machen. Und als ich dann erfahren habe, dass früher die Leute von zu Hause aus losgelaufen sind, war es für mich ganz selbstverständlich, dass ich auch sage, so, ja, ich brauche diesen Prozess, also ich will von meiner eigenen Haustür aus nach Santiago laufen. Das ist dann ein bisschen in den Hintergrund geraten. Es war Schule, genau, das ganz normale Alltagsleben. Und dann kam das Abi, der Stress und mein Moment, wo ich dachte so, ja, ich brauche nach meinem Abitur eine Auszeit und ich würde gerne den Weg laufen für mich und zu mir finden oder ja, Antworten finden. So war dieser eigentliche Anspruch, den ich hatte.
Man kann den Jakobsweg ja jetzt auch erst ab Frankreich laufen oder ab Spanien oder so. Warum war das für dich so wichtig, den von zu Hause aus zu laufen? Gab es da einen speziellen Grund oder liebst du einfach das Extreme?
Oh, also mich haben viele Leute, glaube ich, als verrückt bezeichnet oder es nicht so ganz verstanden, warum ich nicht einfach diesen Weg aus von Spanien aus laufe. Aber für mich war das damals... es gibt nur dieses eine, ich wollte von der Haustür aus loslaufen, den Prozess haben und ich glaube auch auf dem Weg dann erstmal ankommen und nicht irgendwo hinfahren, da sein und loslaufen und so ein bisschen reingeschmissen werden. Gerade auch dieses alleine Laufen am Anfang war für mich unglaublich wichtig und nicht gleich in Santiago mit vielleicht mehreren Menschen zusammen den Weg zu beginnen.
Bist du davor auch schon viel gewandert, gepilgert oder hattest du irgendwie so Vorerfahrungen?
Gewandert immer mit meiner Familie, was total schön war. Aber so richtig eine Vorbereitung gepilgert, das war noch nicht da. Also das war eigentlich ziemlich unvorbereitet.
Okay. Ja, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber geredet. Du hattest eigentlich schon vor, ein bisschen früher loszulaufen. Dann kam Lockdown und Corona und alles Mögliche dazwischen. Wie war es dann für dich generell, immer noch in dieser Pandemiezeit loszulaufen?
Eine große Unsicherheit und auch eine Angst, ob es überhaupt so richtig ist, was ich tue. Also gerade wenn die Meinungen so auseinandergehen und das ja schon eher extrem ist, während ein Lockdown oder während einer Pandemie reisen zu gehen und vielleicht diesen Virus zu verbreiten, da hatte ich mich auch irgendwie ein bisschen schuldig an manchen Stellen gefühlt und dachte dann aber, ja, ich pass auf, ich mach das und ich schaue einfach, wie weit ich komme, weil ich nie wieder die Zeit haben werde oder vielleicht die Möglichkeit, so viel Zeit mir freizuschaufeln und diesen Weg an einem Stück zu machen, was für mich persönlich ziemlich wichtig war. Und somit ist es immer eine Ungewissheit gewesen, ob ich es wirklich bis zum Ende schaffe. Aber schlussendlich hat man mir so den Weg gewiesen, dass es immer funktioniert hat und ich dann glücklicherweise ankam.
Wieso bist du ganz alleine gelaufen?
Eine Frage, die wahrscheinlich immer kam, wenn ich den Weg, also gesagt habe, ich gehe auf den Weg, vor allem alleine als Frau. Das klingt für die meisten erstmal ziemlich absurd. Für mich war das ziemlich wichtig, weil ich immer umgeben war von meinen Menschen, meinen Personen, die ich lieb habe und mit denen ich irgendwie ja zu tun hatte im Alltag, aber nie aus dieser Blase eigentlich rauskam und mal andere Meinungen gehört habe und auch nicht, wenn man zu zweit ist, so auf Leute zugeht und wirklich mal die Menschen, ja, denen komplett anders begegnet, weil man nur noch zu zweit in der Konversation ist und nicht irgendwie nochmal so eine dritte Person, die man ja so oder so kennt und gar nicht so angewiesen ist auf eine Person, die einem vielleicht hilft oder mal zum Reden, weil eine Freundin oder eine Schwester, eine Mama, Familienmitglied ist ja da. Und darum war das für mich ziemlich wichtig, mal diesen Schritt aus dieser Gewohnheit und dem Vertrauten rauszumachen und mal eine komplett andere Welt und auch andere Situationen kennenzulernen.
Ja, crazy. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. 22. Mai hast du gesagt, da ging's los. Wie war es dann so die ersten Tage? Da geht's ja los, Deutschland, dann geht's in die Schweiz rüber, Richtung Frankreich. Wie war so die erste Zeit von deinem Weg?
Behütet, muss ich sagen. Die erste Woche ist meine Mutter mitgekommen und hat mich begleitet. Die zweite noch meine Schwester, weshalb die ersten zwei Wochen so ein bisschen Familienurlaub waren. Oder man konnte es noch gar nicht, oder ich konnte es noch nicht so ganz begreifen, dass ich wirklich bald alleine laufen werde und allein mich wirklich auf den Weg begebe. Aber so war das so ein bisschen eine schonende Hinführung, was dann kommen mag. In der Schweiz, wo ich dann das erste Mal alleine war und wobei dann relativ das Extreme kam, dass die französische Schweiz kam und auch die französische Sprache, der ich leider nicht mächtig war, aber wo ich dann relativ schnell mich irgendwie in diesen alleine laufen und auch die Hilfe von anderen annehmen oder mit den Leuten zu sprechen, mit Händen und Füßen und einem Lächeln gelernt habe.
Wie hast denn du das dann so gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Da läufst du einfach los, jeden Tag hast du irgendwie eine festgeplante Strecke oder einfach mal loslaufen und schauen, wo man ankommt. Wie hast du es mit dem Essen gemacht? Wie mit dem Schlafen? Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Planlos geht der Plan los. Also es war jeden Tag was komplett Neues und auch eine Ungewissheit, ohne Schlafplatz loszuziehen und immer was zu finden, muss ich dazu sagen. Ich habe gelernt zu vertrauen, dass immer was kommt und ja, jemand irgendwie so einen Weg für mich bereithält. Also wenn ich durstig war, kam jemand und hat über den Gartenzaun mich gefragt, ob ich vielleicht eine Wasserflasche auffüllen möchte. Ich habe was zu essen gefunden, Supermarkt, wenn nichts in der Nähe war, dann tauchte plötzlich was auf. Es war verrückt so, aber dieser Vertrauglaube, dass eigentlich irgendwas kommt und diese Gelassenheit, die dann damit einhergeht, ist sowas Wertvolles, was ich relativ schnell gelernt habe. Und gerade auch eben auf andere Menschen zugehen. Und das ist war auch immer ziemlich wichtig.
Und dann hast du immer im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet?
Nein. Es ist vielleicht die Traumvorstellung, die auch ein bisschen glaubt durch das Buch. Ich bin dann mal weg mit einem Hafe Kerkeling, was du ja am Anfang angesprochen hast. Der hat ja teilweise gerne in Hotels übernachtet am Schluss, was auch ein Weg sein kann. Also keine Frage, jeder geht seinen Weg. wie er möchte und wie es für ihn gut ist. Für mein Budget hat es aber nicht gereicht, muss ich dazu sagen. Und es blieben eher Unterkünfte, Gruppenunterkünfte, also Herbergen. Und was total schön war und ich die Erfahrung machen durfte, dass ich bei Privatpersonen auch übernachtet habe. Für eine Spende oder ja, einen Austausch, dass sie sozusagen das Abenteuer zu sich geholt haben. Alte Menschen, die sich einfach gefreut haben, jemanden bei sich zu haben. Es gab alles. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
Wie ging es denn so generell deinen Füßen? Warst du da gleich die ersten Wochen dann voll mit Blasen oder hast du dich gut dran gewöhnt?
Auch da hatte ich ziemlich Glück. Während ich am Anfang schon beobachtet habe, wie meine Familienmitglieder Blasen bekommen haben, bin ich immer heiter weitergelaufen und hatte nie ganz so Probleme mit meinen Füßen. Blasen habe ich aber dann doch bekommen, aber erst auf den letzten Kilometern nach Santiago, wo es einfach die Kilometerzahl zu viel geworden ist, mit 30 bis 40 Kilometern und die Belastung zu groß war für mich, was dem geschuldet war, dass wir aber also ich hatte eine Gruppe zu der Zeit gefunden, von wundervollen jungen Menschen, wobei eine Amerikanerin aber auf den Flug musste und wir deshalb schneller gelaufen sind, wie man eigentlich laufen sollte. Aber so kamen dann die Blasen durch die stärkere Belastung. Sonst hatte ich wirklich, also so viel Glück, was man gar nicht so glauben kann.
Ja, voll gut. Das hilft natürlich gleich schon mal ziemlich. Hast du mal deinen Rucksack gewogen?
Am Anfang, so 12 Kilo war es damals. Und man merkt, also am ersten Tag habe ich schon gemerkt, so okay, ich bin alles durchgegangen, was habe ich dabei? Okay, braucht man wirklich 3 T-Shirts? Nein. Und so ging es so weiter, dass ich wirklich Ballast aussortiert habe und dann auch mal ein Päckchen zurückgeschickt habe und mich reduziert habe. Immer wieder gemerkt, dass man wirklich nicht viel braucht zum Leben und weniger eigentlich mehr ist. Das war eine total wertvolle Erkenntnis und die auch definitiv meinem Rücken, Freuden bereitet hat.
Ja, sehr gut. Wir sprechen natürlich gleich auch noch drüber, wie es so in Frankreich war, wie es in Spanien war, was sie generell auch so mit Gott erlebt hat in der Zeit. Aber wenn du eine Frage hast an die Antonia, die hier den Weg gelaufen ist, dann kannst du die sehr gerne schicken an die 01 71 57 53 200. Aber was mich auch noch voll interessieren wird, ist, bist du selber schon mal gepilgert? Da auch einfach eine kurze WhatsApp reinschicken. 01 71 57 53 200. Bist du schon mal gepilgert oder hast du eine Frage an die Antonia, dann schreib doch einfach eine kurze WhatsApp-Message. Und wir hören jetzt Wege vor mir, heißt das Lied von Samuel Harfst, das passt glaube ich ganz gut. Und dann geht es gleich weiter wieder mit der Antonia und wie ihr Weg, ihr Jakobsweg, so weiterging.
So viele Wege liegen her von mir.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Heute sprechen wir mit Antonia über den Jakobsweg. Sie ist mit 20 Jahren ganz alleine von Weingarten im Süden Deutschlands bis nach Santiago de Compostela, also über 2000 Kilometer den Jakobsweg gelaufen. Hat gerade schon ein bisschen erzählt von den Anfängen, wie es da so losging. Und jetzt würde mich ja mal interessieren, Antonia, du warst jetzt in Genf, war es durch die Schweiz durch. Wie war denn dann so generell die Erfahrung in Frankreich für dich? Du hast schon gesagt, du konntest die Sprache gar nicht. Genau, wie hast du dich denn da dann so durchgeschlagen?
Also die Sprache war tatsächlich mein Hauptproblem, weil es einfach ziemlich schade und auch schwierig für mich war, die Sprache nicht zu beherrschen und dadurch nicht direkt ein Teil vom Leben zu sein, da die Franzosen leider nicht wirklich der englischen Sprache mächtig sind oder diese nicht so gern verwenden, war es genau teilweise sehr schwer, sich zu verständigen. Aber umso schöner war eigentlich die Gastfreundschaft, die ich erlebt habe, was trotzdem mit Händen und Füßen und immer ein Lächeln, man sich immer verstanden hat und man mich aufgenommen hat wie so eine Tochter, was vor allem zu Beginn von Frankreich so schön war. Da laufen noch nicht so viele Pilger. Man kann sich eher vorstellen, dass man den Weg alleine läuft, bis so Le Puy en Velay. Das ist ja so ein Startpunkt, wo viele Franzosen auch selbst anfangen. Und davor konnte ich bei Privatpersonen übernachten, die mich dann wirklich aufgenommen haben. Und ab dieser größeren Stadt ist es dann auch mit den Pilgern mehr geworden und um mich herum nicht ganz international, also das ist eher wirklich von den Franzosen geprägt, der Weg, aber trotzdem wunderschön, mal die Erfahrung zu machen, mit Gesandte oder also Leute mit den gleichen Interessen sozusagen zu finden, aber von komplett unterschiedlicher Herkunft und Gesellschaftsschicht, Alter, also es war total spannend.
Was hast denn du dann so für Menschen kennengelernt?
Zu Beginn eher Menschen im Alter von meinen Eltern oder auch Ältere, was mir total viel Lebensweisheit mitgegeben hat durch die Gespräche, die sie mir von ihrem Leben erzählt haben, was wunderschön war. Und auch, also man findet sich dann teilweise zu Gruppen zusammen und ist wie so eine Familie für eine bestimmte Zeit. Wo ich auch sozusagen meine Camino-Mama, also Camino heißt der Weg in Spanisch, gefunden habe. Die Cécile, die mich dann auch viel länger begleitet hat, von Mitte Frankreich bis nach Santiago de Compostela und teilweise ein Stück ziemlich intensiv mit mir zusammen war und dann immer wieder mich getroffen hat oder durch ganz zufällig gesehen hat. Also sowas gab es auch, aber auch kurze Begegnungen, die für einen Tag oder auch nur eine Stunde mal ein Gesprächspartner war oder auch nur ein schweigender Partner, der mit neben einem herläuft und irgendwie so ein Gleichgesinnter ist, mit dem man sich versteht und sehr intensiv vielleicht eine kurze Zeit ist und danach die Wege sich wieder trennen. Also das gab's alles.
Du hast gesagt, am Anfang warst du eher noch viel alleine unterwegs, dann wurde es immer voller. Was ging denn dir dann so die ganze Zeit durch den Kopf, wenn man da so alleine stundenlang durch den Wald, durch die Wiesenfelder läuft?
Gar nicht so viel. Im Nachhinein frage ich mich tatsächlich, was ich die ganze Zeit irgendwie gedacht hatte oder womit ich mich beschäftigt habe. Zu Beginn habe ich mir noch Hörbücher runtergeladen und Podcasts und Musik, die ich aber nie wirklich angehört habe, weil ich in dem Moment war, gelaufen bin, die Ruhe genossen und auch einfach die Landschaft in mich aufgesogen hatte mit ihren verschiedenen Geräuschen und mit den Menschen, die dann vielleicht noch vorbeikommen oder ein Tier, was plötzlich vor mir steht und dann wieder geht und irgendwie diese intensive Erfahrung, die man einfach im Moment hat, ohne irgendwie Ablenkung, war sehr wertvoll für mich, weil ich das davor in der Schulzeit leider eine ganze Zeit lang nicht geschafft habe, so umzusetzen.
Hattest du spirituelle Begegnungen mit Gott? Hast du Gott erlebt in dieser Zeit auf dem Jakobsweg?
Ja, würde ich so sagen. Ich hatte das Gefühl, dass ich habe ein Vertrauglauben, glaube ich, entwickelt. Ich hatte vorhin auch schon erwähnt, dass ich dieses Vertrauen entwickelt habe, dass immer irgendwas Gutes kommt. Und selbst nach einem beschissenen Tag, es hat geregnet, es gestürmt, dann findest du noch keine Unterkunft und plötzlich steht jemand vor dir, der für dich auf Französisch alle Herbergen antelefoniert und den Platz besorgt, dann dich aber zum Essen einlädt, auftischt und wenn es noch nicht genug ist, dir noch einen Käse mitgibt, bevor du zu deinem organisierten Schlafplatz geht. Also es wurde immer irgendwie was draufgesetzt, selbst wenn ich am Tiefpunkt war, wurde es wieder besser und ich habe was, Menschlichkeit erfahren. Und mir wurde auch immer der Weg gewiesen, was für mich ziemlich bedeutend war, auch in Situationen, wo ich nicht mehr weiter wusste, wo ich gezweifelt habe. Dazu erzähle ich oft eine Geschichte, die ich gerne auch hier erzählen würde. Ich war zum Beispiel kurz vor der spanischen Grenze. Corona war mal wieder eher auf einer Hochtour und Spanien galt als Risikogebiet, Hochrisikogebiet. Von zu Hause kamen immer die Anrufe und gesagt haben, Antonia, ich glaube, es ist nicht so gut, geh nicht weiter. Vielleicht, wenn du jetzt in Spanien krank wirst, dann war es das, wir können nichts machen, es ist weit weg. Und andere auf dem Weg haben gesagt, ist gar kein Problem. Also das sind nur Zahlen und das stimmt gar nicht so. Auf dem Weg ist es nochmal viel, also komplett anders. Wobei dann andere Mitpilger mich wieder so in die Richtung von zu Hause gedrängt haben und gesagt, nein, geh lieber nach Hause. Und ich war total verzweifelt, wusste nicht, ob jetzt mein Weg wirklich in Frankreich endet und hatte mich in der Kirche gesetzt und habe dann mal gesagt, wenn da jetzt irgendjemand ist, wenn du da bist, Gott, oder ich weiß es nicht, dann bitte ein Zeichen, ich brauche jetzt was, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe seit Tagen gezweifelt, ich brauche eine Antwort, ich brauche deine Hilfe. Und ich bin weitergelaufen, immer noch mit den Entscheidungen ringend und holte mein Handy raus und es war eine SMS da. Und die SMS war von einem Mitpilger, den ich vor Wochen kennengelernt hatte. Es war ein schöner, intensiver Austausch. Wir hatten uns sogar unsere Nummern gegeben, danach aber gar nicht mehr aneinander gedacht. Und es kam schon wieder was Neues und neue Menschen oder auch meine Zeit allein. Und dann plötzlich war aber diese Nachricht von Matteo da. Die sagte, ich bin gestern über die Grenze, es ist überhaupt kein Problem. Spanien ist eigentlich ziemlich entspannt und komm. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich gehe weiter und habe es auch nie bereut, bis zum Ende gelaufen zu sein.
Eine Frage kam gerade noch rein über WhatsApp. Da hat jemand die Frage gestellt, wie viele Tage warst du insgesamt unterwegs und wie viele Kilometer am Tag bist du circa gewandert?
Also insgesamt bis nach Santiago de Compostela war ich 110 Tage unterwegs, wobei ich dann nochmal 3 oder 4 Tage bis ans Ende der Welt gelaufen bin. Das ist Cap de Finisterre an der Küste von Spanien, was auch nochmal so als Endpunkt gilt. Also genau kann man sagen 113 Tage. Und davon waren insgesamt 6 Tage Pausetage, wo ich wirklich gar nicht gelaufen bin. Und die zweite Frage war nochmal.
Wie viele Kilometer am Tag du circa gewandert bist?
Am Anfang habe ich eher langsam angefangen und bin da auch wirklich reingekommen erstmal. Dadurch, dass ich ja noch nicht so viel trainiert hatte, mit 15, dann eher 20 Kilometer. Und es hat sich auch so eingependelt, so 20 bis 28 Kilometer, was ich wirklich als super Distanz meinen würde oder die für den Körper gut ist und man auch noch Zeit hat, wieder ein bisschen anzukommen und auch für sich Zeit hat, was auch sehr wichtig ist. Und später wurde es dann aber teilweise immer mehr, mal 30 Kilometer, dann wieder weniger. Dann man hat sich so ein bisschen gesteigert und am Schluss, dadurch, dass es leider mit dem Zug auch oder mit dem Flug schwierig war, wurden es dann eben auch mal 40 oder das Höchste war 45 Kilometer, was nicht empfehlenswert ist, aber auch eine Erfahrung war für mich auf jeden Fall.
Du bist ja jetzt durch Frankreich durchgewandert, durchgepilgert, hast noch auch Spanien jetzt vor dir gehabt. Generell, so über die ganze Zeit hinweg, wie war das denn für dich landschaftlich? War das atemberaubend schön? War das eher karg? Was hat dich am meisten beeindruckt?
Das eine Landschaft, die ich nie erwartet hätte, war das Hochland Aubrac. Das ist in der Mitte von dem französischen Weg ungefähr. Und das ist eine Weite, die ich mir nie vorstellen hätte können, wo keine Häuser stehen, wo man 25 Kilometer durch die Natur läuft, ohne Bäume, nur dieses Hochland mit den Aubrac-Kühen oder Rindern, die noch vielleicht zumuhen und noch ein paar Pilger, die unterwegs sind. Aber prinzipiell ist es sowas Weites, was ich nicht erwartet hatte, was also für mich eins der schönsten Erfahrungen war. Und weiter ging es eher durch, also bei Frankreich, so kleine Städte mit Steinen oft, die einen Eindruck hatten, als ob sie von dem Mittelalter nie verändert gewesen wären oder wurden. Eher durch kleine Straßen, was auch sehr schön war. Das ist dann in Spanien bei dem Camino Frances, der wirklich viel bewandert ist, eher breiter wurde mit den Straßen, aber auch irgendwie seine Schönheit hatte, mal mit großen Städten und einer der Meseta, der sozusagen Wüste Spaniens, die dann wirklich auch mal ganz karg war, wo man zu sich nochmal findet oder ja, wo danach eigentlich dieses Paradies kommt mit wieder Hügeln, Grün und Wäldern, was dieser Unterschied eigentlich wunderschön macht. Und auch eine abwechslungsreiche Landschaft bietet.
Ja, voll gut. Wir sprechen gleich noch weiter auch, was du für negative Erfahrungen gemacht hast und wie es dann auch war, am Endpunkt anzukommen. Jetzt haben aber auch noch Zuhörer von uns geantwortet auf die Frage, ob schon mal jemand hier gepilgert ist. Eine Person hat zum Beispiel geschrieben, ich bin öfters von Warschau nach, und ich sage, das ist wahrscheinlich falsch, ich entschuldige mich schon, nach Częstochowa in Polen in einer Gruppe mitgepilgert. Und eine andere Person hat geschrieben, ich bin den portugiesischen Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela gelaufen, war genial. Und da hat er auch Lust bekommen, von zu Hause, von Deutschland aus zu laufen. Aber er hat es jetzt nicht an einem Stück gemacht, sondern in Etappen. Und bisher ist er bis nach Lausanne in der Schweiz gekommen. Für mich ist schön. Es beim Weg wichtig, in Gottes Begleitung mich selbst und manche Umstände zu überwinden. Du kannst voll gerne auch reinschreiben in Studio, nämlich eine WhatsApp-Message unter der 0171 57 53 200 und einfach kurz schreiben, bist du schon mal gepilgert? Wohin so? Das fände ich ganz spannend. Oder wenn du noch eine Frage hast an die Antonia, dann kannst du die auch noch schreiben. Gib aber ein bisschen Gas, weil so lang ist die Antonia dann doch nicht mehr da. Wir hören jetzt das Lied Egal Wohin von Björn Amadeus. Und so lang ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, uns nochmal eine Nachricht zu schicken.
Meine Heimat Ganz egal wohin ich auch laufe, du gehst mit mir. Und auch wenn ich dich mal nicht spüren kann, glaub ich, du bist hier. Widerstand. Will ich Richtung Süden, doch seh die Sonne nicht. Nimmt mir eine Wolkendecke komplett die Sicht. Dann gebe ich nicht auf, vertraue dir und lauf weiter mutig voran. Meine Zuversicht verliere ich nicht, ich erinnere mich daran. Ganz egal wohin ich auch laufe, du gehst mit mir. Und auch wenn ich dich mal nicht spüren kann, glaub ich, du bist hier.
Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wir sprechen heute mit der Antonia über ihren Weg. Das gerade war Björn Amadeus mit Egal wohin. Die Antonia hatte schon ein klares Ziel, nämlich Santiago de Compostela, den Jakobsweg zu Ende laufen von Weingarten aus über 2000 Kilometer. Antonia, du warst durch Frankreich, jetzt warst du in Spanien. Generell, gab es denn auch irgendwelche Sachen, die während dem Weg schwierig waren für dich?
Sicherlich. Gerade dieses ständige Aufbrechen war für mich hart, dass man morgens seine Sachen gepackt hat, gelaufen ist, abends gerade ankam, duschen, Wäsche waschen, essen, eigentlich schlafen gehen und am nächsten Tag wieder aufbrechen. Und dieses nicht ankommen, sondern ständig unterwegs sein, war für mich persönlich oftmals sehr schwer. Was mich auch zum Zweifeln gebracht hat. Das gehört aber bestimmt auf jeden Fall dazu, weil schlussendlich, also sind die Glücksgefühle ja eigentlich nichts ohne die Zweifel, die dann davor geschehen sind. Und das war auf jeden Fall schwierig.
Hier hat gerade jemand noch eine Frage reingeschickt. Und zwar, Antonia, was hast du denn am meisten vermisst auf deiner Reise?
Oh, also teilweise ganz alltägliche Dinge. Und was ich nicht gedacht hätte, dass ich die deutsche Sprache zum Beispiel vermissen werde. Gerade in Frankreich war das so ein Thema. Und mit dieser deutschen Sprache auch einfach die Heimat, die Personen, die so um mich herum sind, meine Familie. Heimweh zu haben, war für mich auch eher was Neues, weil ich davor eigentlich immer zu jedem Abenteuer gesagt habt, ja, auf jeden Fall, aber so eine lange Zeit in doch fremden Ländern und Einsamkeit war schon auch, ja, Sachen, die ich definitiv vermisst habe, aber gar nicht so Dinge, die man sonst um sich drum hat, wie so, also Gebrauchsgegenstände in einem Haus, man hat in seinem Rucksack alles, also das war gar nicht so das Thema, sondern eher die Person und vielleicht auch die Umgebung, die mir gefehlt hat.
Die Person hat noch eine weitere Frage gestellt und zwar, gab es auch eigenartige Begegnungen?
Ja, eine eher eigenartige negative Begegnung war, dass ich einmal angesprochen hatte oder wurde von zwei Spaniern in der Nacht, ob ich mich nicht zu ihnen legen möchte in einem Schlafsaal. Das war aber die einzigste Begegnung, wo ich auch mal kurz Angst hatte, wenn man das Thema eben allein als Frau zu laufen anspricht. Wo ich aber sofort wusste, ich habe eine Gruppe, mit der ich laufe, von jungen, tollen Menschen, die sich vor mich, also die mich verteidigen würden mit ihrem Leben. Und also so an sich war ich dann relativ schnell wieder beruhigt. Und sonst gibt's auch eigenartige Begegnungen mit Personen, die man vielleicht gar nicht so erwartet auf dem Weg und die komplett unterschiedlich sind wie man selbst und man im ersten Moment total irritiert ist und von dieser Eigenheit von einer Person, aber was total schön ist, weil man dann merkt, wie man seinen Horizont erweitern kann und mal einen anderen Perspektivwechsel bekommt, was man zu Hause in seiner eigenen Blase, in der man so lebt, im Alltag gar nicht bekommt. Also es gab definitiv auch schöne, eigenartige Begegnungen, die ich nicht missen wollen würde.
Wie war es denn dich dann final so, als du in Santiago de Compostela angekommen bist? War das dann richtig cool oder war das dann eher ernüchternd?
Es hat geregnet in Strömen und der Tag war zum Laufen einer der schlimmsten. Ich hatte Blasen, die nassen Socken haben noch viel mehr gerieben an allen offenen Stellen. Die Kilometer haben sich nur gezogen und dieses Gefühl, dann wirklich anzukommen und diese Kathedrale vor sich zu sehen und zu wissen, man ist angekommen und man hat es irgendwie geschafft. Es ist überwältigend. Wir haben uns, also wir waren eine Gruppe und haben uns einfach nur vor die Kathedrale in den Regen gelegt. Und meine Tränen haben sich so ein bisschen gemischt mit dem Regen. Ich war ziemlich überwältigt und es war einfach ein wunderschönes Gefühl, aber so ein Gefühl, was noch viel mehr für mich bedeutend war, war ein paar Tage später am Ende der Welt, ohne diesen ganzen Trubel in Santiago, der toll war, aber wo ich dann am Meer saß, an der Küste und meinen Frieden gefunden hatte oder wusste, so ich bin zufrieden mit mir und ich habe alles, was ich brauche und dieses zu mir kommen, was ich wirklich dann in dieser Stille am Meer nochmal gefunden hatte, war fast nochmal ein Ticken überwältigender.
Was würdest du jetzt so im Endeffekt sagen? Was würdest du am Ende so für ein Fazit ziehen?
Ich bin unglaublich dankbar für diesen Weg, dass ich ihn gehen durfte, dass ich die Landschaften sehen konnte, die ich nie erwartet hätte oder auch also die Schönheit der Natur erkennen, dass ich die Personen getroffen habe, Personen, mit denen ich bis heute Kontakt habe, die mir beigestanden sind und mit denen ich länger unterwegs war, aber auch für alle anderen, die da waren und mich für einen kurzen Moment vielleicht aufgenommen haben oder mir den Weg gewiesen. Also ganz kleine Sachen, die für mich aber so bedeutend waren und auch wichtig für mich und für den Weg. Genau. Und ich, also diese tiefe Dankbarkeit und das alles, was ich so daraus gelernt habe, so mitgenommen jetzt in den Alltag, was für mich sehr bedeutend ist.
Würdest du den Jakobsweg auch anderen Leuten empfehlen?
Ja, also falls irgendjemand Lust verspürt, kann ich nur sagen, ja, worauf warten? Man kann auch nur eine Woche laufen, vielleicht zwei Tage, man kann vor der Haustür laufen, es muss auch nicht der Jakobsweg sein oder es muss auch gar nicht das Laufen sein, Fahrradfahren. Also es kann eigentlich das sein, worauf man Lust hat. Und ich glaube einfach, dem zu folgen, ist so unglaublich wichtig. Und auch die Veränderung zulassen, wenn man gerufen wird oder die Sehnsucht danach hat. Ich glaube, das ist also ein klares Ja, einfach machen.
Wie geht dein Weg jetzt weiter?
Ich hatte auf dem Jakobsweg dann beschlossen, durch diese ganze Menschlichkeit und auch Nächstenliebe, die ich so erfahren hatte, dass ich irgendwas zurückgeben möchte der Gesellschaft und überlegt, wie ich das machen kann, wenn ich jetzt einen Beruf wähle oder ein Studium, was ich dann ja weitergeben kann. Und so bin ich dann aufs Lehramtsstudium gekommen, mit dem Wunsch, dass ich vielleicht einfach mal Werte weitergeben kann an die Schüler und ja, vielleicht so die Schüler auch ein Stück weit prägen kann und einfach dieses Menschliche weitergeben, weil die Schule so eine prägende Zeit auch ist. Und habe somit ein Studium in Freiburg aufgenommen und freue mich auf jeden Fall, dass ich ja vielleicht bald Lehrerin werden kann.
Wow, also hat das auch wirklich weitreichende Folge gehabt, dieser Jakobsweg, den du gelaufen bist? Voll gut. Danke, dass du da warst und von deinen Erfahrungen berichtet hast und ja uns einfach teilhaben hast an dieser Zeit, wo du pilgern warst.
Sehr gerne.
Wir machen jetzt weiter mit Waymaker. Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir haben gerade mit Antonia darüber gesprochen, wie sie den Jakobsweg mit 20 Jahren von Deutschland aus gelaufen ist, über 2000 Kilometer. Und vor ein paar Monaten wurden wir gefragt, wie kann ich denn Gott finden und erfahren? Und Antonia hatte gerade schon erzählt, auch von diesen wunderschönen Landschaften, wo sie durchgelaufen ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wie wir Gott entdecken und erfahren dürfen, nämlich in seiner Schöpfung. Wie das genau möglich ist, das erzählt jetzt Bruder Nils Schäfer von den Legionären Christi. Gott finden in der Schöpfung.
Es geht weiter in unserer Impulsreihe, in der wir uns die Frage stellen, wie und wo wir Gott finden können. Gott ist der Autor von zwei Büchern. Klar, das erste Buch kennen wir alle, die Bibel. Er hat aber noch ein anderes Buch geschrieben, in dem wir fast alle täglich lesen. Vielleicht ahnst du es schon, ich meine natürlich die Schöpfung, die Natur, die uns umgibt. Auch in ihr wollte Gott uns von sich etwas mitteilen. Und genau darum soll es heute gehen, Gott in der Schöpfung zu finden. Und das Erste, was wir durch die Schöpfung erkennen können, ist erstmal ganz generell, dass Gott überhaupt existiert. Eine der spannendsten Fragen, die besonders Jugendliche immer wieder stellen, ist: Woher wissen wir überhaupt, dass Gott existiert? Kann ich mir da sicher sein? Ist Gott nicht eher eine fromme und tröstende Wunschvorstellung, an die ich einfach ohne jegliche Grundlage glauben soll? Die Schöpfung selbst gibt uns die beste Antwort auf die Frage. Diesen Monat habe ich endlich meine Bachelorarbeit in Philosophie über einen dieser Beweise für Gott fertiggeschrieben. Daher erlaub mir mal bitte kurz, philosophisch zu werden. Vielleicht warst du auch mal in einer klaren Nacht von der schier unendlichen Anzahl von Sternen am Himmel überwältigt. Du hast dich gefragt, wo kommt unser gesamtes Universum überhaupt her? Denn logisch betrachtet hat das Universum entweder einen Anfang oder es hat keinen Anfang. Bis vor kurzer Zeit haben Atheisten immer noch an die Idee festgehalten, dass unser Universum einfach ewig, einfach schon immer existiert hat. Doch die moderne Wissenschaft hat uns gezeigt, dass unser Universum vor 13,5 Milliarden Jahren im Big Bang angefangen hat zu existieren. Und diese Entdeckung deckt sich genau mit philosophischen Argumenten, die zur gleichen Schlussfolgerung schon vor ein paar tausend Jahren kamen. Jetzt gibt es logisch gesehen nur zwei Möglichkeiten. Entweder sprang das Universum einfach so aus dem absoluten Nichts ins Dasein, oder es hat eine Ursache für seinen Beginn. Die erste Möglichkeit ist ganz klar absurd, denn aus dem Nichts kommt nichts. Daher können wir sicher sagen, das Universum hat eine Ursache. Und als der Ursprung von Raum und Zeit muss diese Ursache notwendigerweise raumlos, zeitlos und daher unveränderlich sein. Und als Schöpfer aller Galaxien muss sie auch extrem mächtig sein. Wir können deshalb mit Sicherheit sagen, dass Gott die Ursache unseres Universums ist. Klar, dieses Argument ist natürlich viel komplizierter als jetzt meine kurze Zusammenfassung, aber vielleicht konnte ich dir schon eine Idee davon geben, wie uns die Schöpfung zuerst einmal überhaupt entdecken lässt, dass Gott existiert und es mehr als vernünftig ist, an ihn zu glauben. Doch dieses Buch der Schöpfung lässt uns noch viel mehr von Gott entdecken. So wie ein Buch uns nämlich etwas über die inneren Gedanken eines Autoren verrät, so lässt uns die Schöpfung auch tief in Gottes Herz blicken. In der Natur sehen wir, wie Gott wirklich ist. Ich will dich kurz einladen, einmal in deinen Gedanken zu einem Moment zurückzukehren, wo du von der Schönheit der Natur einfach überwältigt warst. Vielleicht war es die Aussicht von einem gewaltigen Berg oder einfach ein friedlicher Sonnenuntergang am Strand. Nimm dir kurz einen Moment, um zu diesem Ort zurückzukehren. Die Bibel sagt uns, dass die Schöpfung die Herrlichkeit des Schöpfers verkündet. Wenn die Schönheit des von der Sonne rot gefärbten Meers uns schon so tief berührt, um wie viel schöner und berührender muss dann erst Gott sein, der das alles geschaffen hat? Oder wenn uns die gigantische Dimension der Sterne im Himmel tief beeindruckt, wie gewaltiger und beeindruckender muss dann erst der Schöpfer sein? Alles in der Natur will uns von Gott erzählen. Bleiben wir daher nicht bei der Natur stehen, sondern lassen wir uns von ihr zu dem führen, der sie für uns geschaffen hat. Die ganze Größe des Universums bis hin zum winzigen Detail einer Blume ist ein Kunstwerk, das Gott geschaffen hat. Einfach, damit wir seine Schönheit genießen können. Gott hat dieses Buch geschrieben, damit wir es begeistert lesen und ihm dort begegnen. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Denn wenn du mal drüber nachdenkst, hätte Gott diese Welt auch anders schaffen können. Theoretisch könnte unser Planet auch nur aus Quadraten in verschiedenen Grautönen bestehen. Es hätte genauso gut funktioniert, wäre halt nur etwas langweiliger für uns gewesen. Doch Gott ist eben kein Langweiler, sondern unser Vater, der sich darüber freut, wenn wir sein Kunstwerk, seine Schöpfung genießen und uns an ihr erfreuen. Und daher ist unser Planet auch so voll von verschiedensten exotischen Tieren, von Wasserfällen, die sich in schwindelerregend tiefe Canyons stürzen und den Details einer einfachen Blume. Gott zeigt uns darin, wie kreativ und wie gut er ist und wie sehr er sich wünscht, dass du dich über seine Kreativität freust und sie genießt. Daher zum Abschluss nochmal die Frage an dich. Bist du Gott schon mal in der Schöpfung begegnet? Falls nicht, dann gibt es noch einen riesigen, faszinierenden Schatz, den du entdecken kannst. Ein erster Schritt, um zu lernen, Gott immer mehr in seinem Kunstwerk zu entdecken, ist zuerst einmal, die Schönheit der Natur überhaupt wahrzunehmen. Sind wir mal ehrlich, wir hängen oft so sehr am Bildschirm unserer Handys und sind so verloren in den letzten Instagram-Stories, dass wir gar nicht mehr den beeindruckenden Sonnenuntergang auf unserem Heimweg vom Sport wahrnehmen. Der erste Schritt ist daher, erst einmal wieder sehen und wahrnehmen zu lernen. Daher die Einladung an dich, das nächste Mal, wenn du dein Haus verlässt, lass einfach mal das Handy in der Tasche. Steck dir mal keine Kopfhörer an die Ohren und nimm einfach mal bewusst die Natur um dich herum wahr. Und wenn es auch nur die Sonne ist, die durch die Blätter des Baums in deiner Straße scheint. Du kannst Gott in diesen Details begegnen und ihm einfach kurz in deinem Herzen für seine verschwenderische Güte danken. Lass Gott dir in der nächsten Woche einfach mal durch die Schöpfung begegnen und entdeck, was die Natur dir von seiner Herrlichkeit erzählen will. Gott segne dich. Ciao.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das gerade war Nils Schäfer von den Legionären Christi. Er hat dir erklärt, wie du Gott finden kannst in der Schöpfung. Und ein Lied, das dazu, finde ich, ganz gut passt, ist das Lied So Will I von Hillsong Worship. Ich glaube, wer das Englisch mächtigst ist, der wird verstehen, warum ich das so empfinde. Hör doch mal gut zu.
God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak,
I can see your heart and everything you say.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war gerade von Hillsong, So Will I. Ich finde, es sieht so passend zu dem Thema, das wir gerade gehört haben, dass wir Gott auch in der Schöpfung entdecken dürfen. Es singt da ja auch so ein bisschen wie die Schöpfungsgeschichte, wie Gott so spricht und es geschehen Dinge und dass die ganze Schöpfung Gott anbetet oder jeder Stern so ein kleines Zeichen seiner Gnade ist oder so, sehr bildlich gesprochen. Und ja, wunderschönes Lied, das sehr gut passt. Wir haben vorher schon von Antonia gehört, dass sie den ganzen Jakobsweg gepilgert ist mit jungen 20 Jahren. Eine andere Person, die sich auch auf den Weg gemacht hat, das war die Anna. Die Anna berichtet ja beim Abend der Jugend immer wieder von ihrem Jahr aus der USA. Sie machte eine Jüngerschaftsschule und sie hat sich auch aufgemacht und zwar nach Mexiko. Sie hat eine Missionsreise gemacht und was sie da so erfahren hat, das hörst du jetzt hier bei Neues von Anna.
Hallo liebe Zuhörer, ich bin's wieder, Anna. Ich melde mich aus Amerika und ich bin gerade vor 2 Tagen zurückgekommen von meiner Missionsreise. Ich durfte in Mexiko, in Tijuana sein. Das ist eine sehr gefährliche Stadt eigentlich und vor einigen Jahren war es auch die gefährlichste Stadt auf der Welt. Aber wir durften mit einem Team dorthin reisen. Und wir waren hauptsächlich in einer Migrantenunterkunft und haben dort mitgeholfen und für die Frauen was geplant, für die Jugendlichen, für die Kinder und auch für die Männer. Und wir durften in sie investieren und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war so eine lebensverändernde Erfahrung, diese Armut zu sehen und gleichzeitig ihr Herz zu sehen und ihren Glauben zu sehen. Und es war atemberaubend. Zum Beispiel gleich am ersten Abend ist ein kleines Mädchen auf mich zugegangen, hat mich umarmt und hat mir ein Spielzeug in die Hand gedrückt. Und ich hab halt gesagt, oh wow, das ist so schön und so. Und dann wollte ich es wieder zurückgeben und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, nein, das ist für dich. Und ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, wie es sich anfühlt von einem Kind, wo man weiß, die haben überhaupt nichts. Die leben im Dreck, die haben so ein einfaches Leben und sind so arm und sie wollen mich beschenken. Ich alles habe und so eigentlich reich aufgewachsen bin, im Sinne von, dass ich alles hatte, das hat mein Herz zum Schmelzen gebracht. Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Es war unglaublich stark zu sehen, wie großzügig die Menschen dort sind und wie viel sie uns beschenken wollen, obwohl wir schon alles haben und sie haben eigentlich überhaupt nichts. Oder ein anderes Beispiel, eine Jugendliche. Ich habe sie so in mein Herz geschlossen und sie wollte uns, also das ganze Team, wollte sie auf ein Eis einladen. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie krass das ist, dass sie für uns Geld ausgeben möchte, obwohl sie genau weiß, wir sind mit viel mehr Geld aufgewachsen und wir wissen, dass sie eigentlich fast nichts haben. Und es gab auch so viele andere Beispiele. Wir haben so viel für Leute gebetet. Wir durften über sie prophezeien. Ich glaube, dass wir alle die Möglichkeit haben, Gottes Stimme zu hören. Ich glaube, dass Gott mit uns spricht. Und in meiner Schule durften wir das schon so viel lernen, Gottes Stimme zu hören und auch für andere zu hören. Es gibt so viele Zeugnisse, wie Frauen zum Beispiel oder Männer angefangen haben zu weinen und gesagt haben, alles, was du sagst, jedes einzelne Wort trifft zu 100% zu. Und es ist so berührend gewesen, wie sie Gott erfahren haben durch unser Gebet. Und wir haben so viele Heilungen erlebt, wir haben für Leute gebetet. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, eine hatte ganz starke Rückenschmerzen und auch Bauchschmerzen. Und sie hat gesagt, sie konnte seit Tagen nicht schlafen, weil die Schmerzen so stark waren. Und dann haben wir für sie gebetet. Und als ich aufgehört habe, für sie zu beten, schaut sie mich an, lächelt und fängt mich an zu umarmen und sagt, Es ist weg, ich bin geheilt und so. Und das war alles auf Spanisch, also wir hatten meistens Übersetzer. Aber mit der einen Frau war es nur mit Händen und Füßen, wo wir kommuniziert haben. Aber sie hat gesagt, sie hat keine Schmerzen mehr, der Schmerz ist weg und sie hat sich so gefreut. Und wir haben dann gemeinsam Gott angebetet und ihn gedankt für das, was er gemacht hat. Und es gibt noch so viele andere Beispiele, wo wir Heilungen erleben durften. Und wo Gott auf übernatürliche Weise gewirkt hat oder uns Prophezeiungen über Menschen gegeben hat und wir die Menschen ermutigen durften. Aber ich glaube, insgesamt haben die Menschen unser Herz viel mehr verändert, wie wir ihres. Ich bin echt, glaube ich, zurückgekommen als ein anderer Mensch. Und ja, ich bin so berührt geworden von dem, was die Menschen uns gegeben haben. Sie haben uns viel mehr gegeben, wie wir ihnen. Und Zum Beispiel waren wir auch auf Müllhalden einmal an einem Tag und dann haben wir Essen ausgeteilt. Und es sind so viele Leute auf uns zugekommen und die meisten haben das Essen schnell genommen und sind dann wieder zurückgegangen, weil sie sich so geschämt haben. Aber unsere Leiter haben uns zugeredet: Leute, ich will, dass ihr jeden Einzelnen die Hand schüttelt, egal wie schmutzig die Hände sind, dass ihr die Hand nehmt und sie schüttelt, ihnen in den Augen schaut und ihnen das Essen in die Hand drückt und sagt: Nimm es, das ist für dich, oder Jesus liebt dich, oder wir lieben dich, oder ja. Und dann hat er auch gesagt: Wenn ihr wollt, umarmt sie auch, weil die Message, die wir verbreiten wollen, ist: Du bist nicht zu dreckig für mich. Und das ist eben das Ding, die Menschen dort fühlen sich schmutzig und dreckig und wir wollen aber nicht das Signal geben, wir sind zu sauber für sie oder sie sind zu dreckig für uns, sondern wir wollen sie in den Arm nehmen, sie umarmen, sie lieben, ihnen in den Augen schauen und sie mit Wert und Würde behandeln, weil sie genauso Menschen sind wie wir auch, und ihnen das Essen geben. Und es war so berührend. Wir durften auch für eine Frau beten, oder wir durften generell für viele Menschen eigentlich beten, aber besonders ich habe für eine Frau gebetet und wir haben über sie prophezeit und sie hat angefangen zu weinen. Und ja, es war einfach total berührend. Während dem Gebet haben wir sie zu einem Punkt geleitet, wo sie sich selbst vergeben durfte, weil in ihrem Fall war sie vor allem auf den Müllhalden, weil sie sich dachte: Ich bin es nicht wert, gut behandelt zu werden. Das sind wir draufgekommen, während wir für sie gebetet haben und weil Gott zu uns gesprochen hat und uns, vor allem auch einem Teammitglied, hat er offenbart, dass sie hier ist, weil sie denkt, dass sie es nicht verdient, besser behandelt zu werden. Und das hat er dann ausgesprochen und dann hat sie angefangen zu weinen und dann hat sie sich selbst vergeben dürfen. Und ja, einfach zu sehen, in was für einer Armut sie leben, haben die ganzen Menschen dort. Und später sind wir dann auch noch bei den Müllhalden, gibt es so Häuser, wir sind dann auch dorthin gegangen und haben Essen ausgeteilt. Und es war einfach heftig zu sehen, wie sie leben, in was für einer Armut, und trotzdem ihnen zu zeigen: Hey, du hast für mich genau den gleichen Wert wie jeder andere Mensch. Ich behandle dich mit dem gleichen Respekt wie auch jeden anderen Menschen. Und ich will dir helfen, ich will dir Essen geben. Und das war so berührend für mich. Insgesamt hat mich der Trip, also die Reise, echt verändert und mir so viele neue Dinge gezeigt, wie liebevoll und großzügig und dankbar die Menschen dort sind und wie wir so viel von ihnen lernen dürfen. Ich könnte noch so viel mehr erzählen von dem, was ich erleben durfte, von dem, wie Leute mir begegnet sind und wie ich Leute einfach umarmen und lieben dürfte, aber das würde viel zu lange dauern. Ich glaube, für jetzt ist es auch genug, so einen kurzen Einblick zu bekommen von dem, was gerade in meinem Leben passiert. Ich segne euch alle, ich wünsche euch das Beste und ich hoffe, dass ihr genauso Gottes Liebe erfahren dürft, wie ich es mache, hier in Reading. Alles Liebe, bye bye.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das gerade war wieder Neues von Anna. Die Anna ist in Redding in Kalifornien, macht dort eine Bibelschule, genauer gesagt die Bethel School of Supernatural Ministry. Die geht ein Jahr und die war auf einem Missionseinsatz in Mexiko und sie hat gerade berichtet, was sie dort so erlebt hat. Wir sind jetzt am Ende gleich auch schon wieder angekommen vom Abend der Jugend. Nächste Woche am Montag ist natürlich auch wieder Abend der Jugend. Freue ich mich schon drauf. Wir sind ja gerade voll in der Fastenzeit und seit Freitag sind nicht nur wir in der Fastenzeit, sondern auch die Muslime. Die haben jetzt Ramadan und deshalb haben wir uns gedacht, lass doch mal einen Imam einladen und einen christlichen Theologe und einfach die beide mal reden lassen, was sind so die Unterschiede, aber vielleicht auch Gemeinsamkeiten sind im Fasten, wie wir das verstehen. Da bin ich mal ganz gespannt. Nächste Woche also die Diskussion darüber, wie das aussieht in diesen verschiedenen Religionen. Also sei dabei. Nächste Woche wieder, natürlich 19.45 Uhr, Abend der Jugend. Wir beenden jetzt die Sendung mit dem Song Fix My Eyes von For King and Country. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz guten restlichen Abend. Face to face with the younger me.
walk the talk.
Everybody knows it.
But the road less traveled is hard to walk.
Everybody knows it.
It takes a soldier who knows his orders to walk the walk I'm supposed to.
Of earth are dimming in the light of your glory and grace. I'll set the sights upon heaven. I'm fixing my eyes on you.